generell.
Die Bibelkenner unter uns wissen, dass Freude eine Geistestaufe, Geistesfrucht ist. Das können wir nachlesen im Brief des Apostel Paulus an die Gemeinde in Galatien. Eine Kirche von gallischen Einwanderern aus Zentraleuropa mit keltischem Ursprung, die sich im Gebiet der heutigen Türkei angesiedelt hatten. Die römische Provinz in der heutigen Zentraltürkei hieß ebenfalls Galatien. Also nicht nur die Stadt, sondern auch die Römer haben die ganze Provinz Galatien genannt. Wir nennen diesen Brief an die Gemeinde in Galatien einfach Galaterbrief. Galater bedeutet schlicht und einfach Einwohner von Galatien. Wir lesen Galater Kapitel 5, Vers 22. Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Wir sehen, Freude führt da Paulus aus zweiter Stelle als Geistesfrucht auf. Damit ist nicht irgendeine irdische Freude, zum Beispiel ein kühles Glas oder ein kühles Bier bei diesen Temperaturen, gemeint, sondern eine göttliche Freude, die vom Heiligen Geist gewirkt ist, also eine geistliche Frucht, gewirkt durch den Heiligen Geist. Diese Freude ist jener Zustand, worin der Betroffene nichts mehr begehrt und in Gott volle Genüge findet. Im Urtext des Neuen Testamentes wird das griechische Wort Chara verwendet. Es kommt im ganzen Neuen Testament 59 Mal vor. Also mehr als einmal pro Kalenderwoche. Im Urtext im Alten Testament steht das hebräische Wort Simcha und wird im ganzen Alten Testament 94 Mal verwendet. Somit gibt es in der Bibel 153 Mal das Wort für Freude. Wenn du in deinem Leben zu wenig von dieser Freude hast, könnte es sein, dass du zu selten in der Bibel liest. Eine zentrale Stelle zur Freude finden wir im Alten Testament, im Buch Nehemia. Nehemia Kapitel 8, Vers 10b. Dieser Tag ist unserem Herrn heilig. Darum seid nicht bekümmert, denn die Freude am Herrn ist eure Stärke. Um diesen Vers besser zu verstehen, machen wir eine gedankliche Reise in das Jahr 450 vor Christus. Zu dieser Zeit wurde das Buch Nehemia geschrieben. Der Name Nehemia bedeutet übrigens, der Herr tröstet. Nehemia war zu dieser Zeit Mundschenk beim König von Persien. Und Gott hat entschieden, durch Nehemia sein Volk zu trösten. Noch ein paar zusätzliche Worte zur geschichtlichen Einordnung. Nachdem das Volk, das damalige Israel, gegen Gott rebellierte, verlor es die Gegenwart und den Schutz Gottes. Israel wurde im Jahre 597 vor Christus von seinen Feinden, den Babyloniern, unter dem damaligen babylonischen König Nebukadnezar militärisch besiegt. Die Hauptstadt Jerusalem und der Tempel wurden zerstört und das Volk als Sklaven verschleppt. Im Jahre 539 vor Christus, circa 60 Jahre später, wurden dann die Babylonier durch die Perser unter dem persischen König Kyros besiegt. Im Persischen Reich, damals wurde ja das Persische Reich gegenüber das ganze Land von Israel, durfte dann nach und nach Juden wieder nach Jerusalem zurückkehren. Also unter den Persern hatten es die Juden besser als unter den Babyloniern. Aber natürlich nicht so gut wie unter der Königherrschaft von David. Eine erste Gruppe von Rückkehrern kehrte bereits im Jahre 537, also kurz nach der Machtübernahme durch die Perser, zurück nach Jerusalem unter der Führung von Zerubabel. Und sie bauten den Tempel wieder auf. Beinahe 80 Jahre später kam dann Esra, der Schriftgelehrte, mit einer zweiten Gruppe von Juden nach Jerusalem. Und 13 Jahre später bekam Nehemia den Auftrag, die Stadtmauern von Jerusalem wieder aufzubauen. Also Nehemia gehörte zu der dritten Rückkehrwelle nach Jerusalem. Das alles hilft nur bedingt, diesen Vers vollständig zu erfassen. Nehemia 8, Vers 10. Dieser Tag ist unserem Herrn heilig. Darum seid nicht bekümmert, denn die Freude am Herrn ist eure Stärke. Um diesen Vers besser zu verstehen, müssen wir die vorhergehenden Kapitel lesen. Ihr wisst ja, der Kontext ist wichtig. Oder wie es Markus zu pflegen sagt, Kontext ist King. Ich fasse deshalb die ersten 7 Kapitel für uns ganz kurz zusammen, damit wir nicht den ganzen Text zusammenlesen. Das erste Kapitel beschreibt die Erschütterung von Nehemia über den Zustand von Jerusalem. Also die Last, die er hatte, wie ist doch Jerusalem, das so eine wunderbare Stadt war, wie ist es, sieht es dort jetzt aus? Im Kapitel 2 bis 4 geht es um den Wiederaufbau der Stadtmauern von Jerusalem. Da können wir lesen, wie Nehemia zuerst verspottet wurde, dass er dieses Vorhaben in Betracht nahm und dann später dann mit einer Hand kämpfte und mit der anderen Hand baute. Also die waren dann unter Beschuss, haben sie diese Stadtmauer wieder aufgerichtet. Die Kapitel 5 und 6 beschreiben innere Probleme, die es gab im Volk und die nötigen Sozialreformen, die Nehemia mittlerweile in der Rolle des Statthalters anging. Das Kapitel 7 beschreibt die Organisation der Bewachung, also sie waren permanent unter fremder und feindlichen Attacke und es im Kapitel 7 können wir auch nachlesen über die Registration der Bevölkerung. Wie viele Menschen kamen von welchen ursprünglichen jüdischen Stämmen aus dem Exil zurück nach Jerusalem? Im Kapitel 8 bis 10 geht es dann um die Wiederbelebung des geistlichen Lebens. Lesen wir am besten gleich von Anfang, vom Kapitel 8, Vers 1 bis 2, und als der 7. Monat nahte und die Kinder Israels in ihren Städten waren, da versammelte sich das ganze Volk wie ein Mann auf dem Platz vor dem Wassertor. Und sie sprachen zu Esra, dem Schriftgelehrten, dass er das Buch des Gesetzes Mosen holen sollte, das der Herr Israel geboten hatte. Und Esra, der Priester, brachte das Gesetz vor die Gemeinde, vor die Männer und Frauen und alle, die Verständnis hatten, um zuzuhören am ersten Tag des 7. Monats. Vers 3. Und er las daraus vor auf dem Platz, der vor dem Massentor ist. Vom hellen Morgen bis zum Mittag, vor den Männern und Frauen und allen, die es verstehen konnten. Und die Ohren des ganzen Volkes waren auf das Buch des Gesetzes gerichtet. Nach 150 Jahren wurde das erste Mal wieder einen Gottesdienst gefeiert. Das ganze Volk versammelte sich. Das wäre hier in Kloten circa 20.000 Menschen. Das möchte ich mal erleben. Das ganze Volk versammelt sich auf dem Stadtplatz von Jerusalem vor dem Wassertor. Ich weiß nicht genau, wie groß dieser Stadtplatz war, aber es hatten Tausende dort Platz. Das Volk hatte Verlangen nach Gottes Wort. Das Volk bat Esra, den Schriftgelehrten und Priester, die damalige Bibel, die vorwiegend aus den ersten 5 Büchern Moses bestand, zu holen und daraus zu lesen. Esra las aus dem Wort Gottes vom hellen Morgen bis zum Mittag. Im Urtext steht, dass ein Vierteltag, also etwa von 9 bis 12, also 3 Stunden. 3 Stunden lang las Esra aus dem Wort Gottes. So viel Zeit möchte ich auch einmal. Alle waren 3 Stunden lang voll dabei. Es steht im Vers 3, die Ohren des ganzen Volkes waren auf das Buch des Gesetzes gerichtet. 3 Stunden, volle Konzentration vom ganzen Volk. Wow. Lesen wir weiter, Vers 4. Esra aber, der Schriftgelehrte, stand auf einer hölzernen Kanzel, die man zu diesem Zweck errichtet hatte. Und neben ihm standen Mattitia, Shema, Anaya, Uriah, Hilkia und Maaseia und zu seiner Rechten und zu seiner Linken Pedaya, Misael, Malkia, Hashum, Hasbadana, Zachariah und Meshulam. Und Esra öffnete das Buch vor den Augen des ganzen Volkes, denn er stand höher als das ganze Volk. Und als er es, das Buch, öffnete, stand das ganze Volk auf. Esra stand auf einer Kanzel aus Holz. Man müsste das nicht so vorstellen wie die Kanzel in den reformierten Kirchen. Wir würden heute eher sagen, das war eine Bühne, eine Tribüne oder ein Gerüst. Esra stand da nicht alleine, sondern weitere 13 Priester, also sie waren zu 14 auf dieser Kanzel, 13 Priester aus dem Stamme Levi, also Leviten. Als Esra die Bibel öffnete, stand das ganze Volk auf. Tausende standen auf aus Ehrfurcht gegenüber dem Wort Gottes. Weiter lesen wir im Vers 6. Und Esra pries den Herrn, den großen Gott, und das ganze Volk antwortete mit aufgehobenen Händen: Amen, Amen. Und sie verneigten sich und beteten den Herrn an, das Angesicht zur Erde gewandt. Und Jeshua, Bani, Serebia, Yamin, Akub, Sabayetai, Hodia, Maseia, Halika, Asaria, Hosab, Hana und Pelia, die Leviten, erklärten dem Volk das Gesetz, während das Volk an seinem Platz blieb. Und sie lasen aus dem Buch des Gesetzes Gottes deutlich vor und erklärten den Sinn, sodass man das Gelesene verstand. Esra pries den Herrn, es gab also auch eine Lobpreiszeit. Das ganze Volk antwortete mit erhobenen Händen. Es gab noch keinen Beamer für den Liedtext, damit das ganze Volk mitsingen konnte. Trotzdem machte das ganze Volk mit. Und übrigens, es waren alles neue Lieder, nicht nur eines von 9 oder 10. Beim Lobpreis die Hände zu erheben, ist kein neuzeitliches charismatisches Phänomen von ein paar abgespaceden Jesus-Freaks. Das war bereits vor 2500 Jahren der Regelfall für das ganze Volk, also Mainstream. Die Leviten erklärten das Wort Gottes dem ganzen Volk. Esra hat also nicht 3 Stunden lang alleine gepredigt. Somit ist auch klar, dass es mindestens seit 2500 Jahren Bibelauslegung gibt. Dieser Gottesdienst mit 14 Priestern, dem ganzen Volk, Lobpreis und Predigt, wo alle und nicht nur wenige, voll und ganz 3 Stunden lang dabei waren, ging unserem zentralen Vers voraus. Wir lesen weiter im Vers 9. Und Nehemia, das ist der Statthalter, und Esra, der Priester, der Schriftgelehrte und die Leviten, die das Volk lehrten, sprachen zu dem ganzen Volk: Dieser Tag ist dem Herrn, eurem Gott, heilig. Darum seid nicht traurig und weint nicht. Denn das ganze Volk weinte, als es die Worte des Gesetzes hörte. Ja, was ist da passiert? Warum ist dieser Tag dem Herrn heilig? Warum weint das ganze Volk? Durch das Lesen des Wort Gottes, durch die Predigt, wurde das ganze Volk berührt. Sie erkannten, dass sie von Gott weggelaufen waren und sich dadurch in beträchtliche Schwierigkeiten brachten. Sie wurden ja verschleppt und der Tempel wurde zerstört und sie mussten unter fremder Herrschaft als Sklaven dienen. Sie, das ganze Volk, war tief bewegt, dass Gott sie trotz ihrer Untreue zu ihrem Gott nach 150 Jahren wieder nach Jerusalem zurückgeführt hat und sie mit seiner Gegenwart beschenkte. Sie konnten Gottes Gegenwart wieder erleben. Heute würden wir sagen, das war eine Massenbekehrung. Das Volk hatte große Sündenerkenntnis und beweinte seine Sünden. Im Kapitel 9 können wir nachlesen, wie das Volk Buße tat. Für Gott ist damals wie heute einen heiligen Tag, wenn sich ein Mensch bekehrt und die Vergebung seiner Sünden in Anspruch nimmt und sich für ein Leben mit Gott entscheidet, wie es damals das ganze Volk erneut tat. Das ist für Gott ein Grund zum Feiern. Lesen wir weiter, Vers 10. Darum sprach er zu ihnen: Geh, Nehemia, geht hin, esst Fettes und trinkt Süßes und sendet Teile davon auch denen, die nichts für sich zubereitet haben. Denn dieser Tag ist unserem Herrn heilig. Darum seid nicht bekümmert, denn die Freude am Herrn ist eure Stärke. Und die Leviten beruhigten das ganze Volk und sprachen: Seid still, denn der Tag ist heilig, seid nicht bekümmert. Und das ganze Volk ging hin, um zu essen und zu trinken und Teile davon zu senden und ein großes Freudenfest zu machen. Denn sie hatten die Worte verstanden, die man ihnen verkündigt hatte. Nehemia als Statthalter, politischer Führer von Jerusalem, ordnete ein Freudenfest an. Wie schön wäre es doch, wenn der Stapi von Kloten, René Huber, das Stadtfest anordnen würde, weil sich die ganze Stadt Kloten bekehrt hat. Eine Umkehr zu Gott, eine Bekehrung ist immer Grund zur Freude und die Basis für eine echte christliche Freude, die unabhängig von den äußeren Umständen ist. Egal, ob es sich um eine einzelne Person handelt oder um eine ganze Stadt oder ein ganzes Volk. Das behaupte ich nicht einfach so, das kann ich natürlich auch biblisch belegen. Jesus selbst sagt im Lukas-Evangelium, Kapitel 15, Vers 7: Ich sage euch, so wird euch auch Freude sein im Himmel über einen Sünder, der Buße tut, mehr als über 99 Gerechte, die keine Buße brauchen oder die meinen, keine Buße zu brauchen. Zum Schluss sehen wir uns noch eine weitere Bibelstelle aus dem Neuen Testament zum Thema Freude an. Wir können leider nicht alle 153 Stellen über Freude gemeinsam anschauen, sonst würde dieser Gottesdienst wohl mehr als 3 Stunden dauern. Paulus und Timotheus schreiben an die Gemeinde in Philippi. Philippi war eine Stadt im alten Mazedonien, Nordgriechenland, an der Küste des Ägäischen Meeres, benannt nach Philipp, der Vater von Alexander des Großen. Philipper 4,4. Freut euch im Herrn alle Zeit. Abermals sage ich, freut euch. Paulus wiederholt nun seine liebste Ermahnung, indem er sich an die gesamte Gemeinde wendet. Das Geheimnis seiner Ermahnung findet sich in den Worten im Herrn. Ganz gleich, wie finster die Lebensumstände sein mögen, es ist für den Christen immer möglich, sich im Herrn zu freuen. Als Paulus und Timotheus diesen Brief schrieb, circa im Jahre 61 nach Christus, befindet sich Paulus nicht etwa mit einem kühlen Bier am Strand in Rom, sondern bereits seit fast 2 Jahren in römischer Gefangenschaft. Ich weiß nicht, ob du schon mal im Gefängnis warst. Ich war es Gott sei Dank noch nie. Aber ich kann mir vorstellen, dass nach 2 Jahren Gefängnis langsam aber sicher ein Gefängniskoller einsetzt. Es waren somit keine idealen äußeren Umstände, um sich zu freuen. Und trotzdem schreibt Paulus und Timotheus, freut euch im Herrn alle Zeit, nicht nur ab und zu mal. Abermals sage ich, freut euch. Was ist also diese christliche Freude? Die christliche Freude ist eine Gemütslage, die von unseren unmittelbaren Umständen unabhängig ist. Wäre sie von unserer Umwelt abhängig, dann wäre sie so unsicher wie eine ungeschützte Kerze in einer stürmischen Nacht. Einen Augenblick lang brennt die Kerze klar und hell und im nächsten Augenblick springt die Flamme bis an das Ende des Stochs, sodass sie wenig oder gar kein Licht mehr gibt. Doch die christliche Freude steht in keinerlei Beziehung zu den vergänglichen Lebensumständen und ist deshalb wird sie auch nicht das Opfer dahineilender Tage. Zu bestimmten Zeiten sind die Umstände wie ein sonniger Junitag, zum Beispiel heute, und schon wenig später wie ein trüber Novembertag. An einem Tag findet zum Beispiel eine Hochzeit statt und am nächsten eine Beerdigung. An einem Tag mögen sich 10 Menschen zum Herrn bekehren und dann wieder bekehrt sich lange Zeit niemand. Ja, unsere Tage sind so veränderlich wie das Wetter. Und doch kann die christliche Freude beständig bleiben. Wo liegt das Geheimnis dieser herrlichen Beständigkeit? Es liegt hierin begründet. Jesus sagt im letzten Vers des Matthäus-Evangeliums am Schluss des Missionsbefehls, Jesus trat, ich lese es Matthäus 28, Verse 18 bis 20. Und Jesus trat herzu, redete mit ihnen und sprach: Mir ist gegeben alle Macht, die Vollmacht im Himmel und auf Erden. So geht nun hin und macht zu Jüngern alle Völker und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und lehrt sie, alles zu halten, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Weltzeit. Amen. Siehe, ich bin bei euch alle Tage. In allen sich wandelnden Tagen ist Jesus unwandelbar und ermüdet nicht. Jesus ist kein Gefährte für die sogenannten Augenblicke des Lebens, der uns verlässt, wenn die Jahre dunkel und kalt werden. Jesus wählt nicht die Tage aus, wenn es uns gut geht und wir feiern können, um uns zu verlassen, wenn wir arm sind und Niederlagen einstecken müssen. Jesus ist bei uns alle Tage, in den guten Tagen wie in den schlechten, an den Tagen, an denen das Totenglöcklein läutet und an den Tagen, an denen Hochzeit gefeiert wird. Alle Tage, er ist bei uns am Tag des Lebens, am Tag des Todes, am Tag des Gerichts. Das ist das Geheimnis der Beständigkeit echter christlicher Freude. Die Zusicherung von Jesus Christus, dass er alle Tage durch seinen Heiligen Geist in uns wohnt und uns begleitet. Egal wie die Umstände sind, können wir uns daran freuen. Ja, ich danke Jesus für deine Zusagen. Ich danke dir, dass du versprochen hast, dass du alle Tage bei uns sein wirst bis ans Ende unseres Lebens und dass wir, egal wie die Umstände sind, uns daran freuen dürfen, dass wir errettet sind, dass unsere Namen im Himmel eingeschrieben sind, dass du uns eine Wohnung bereitet hast und dass, egal was passiert, du Sieger bist, dass du die alles, was in der Welt läuft, unter deiner Kontrolle hast, dass wir ewig mit dir zusammen sein dürfen. Herzlichen Dank für deine Zusagen, für dein Werk am Kreuz, das du für uns getan hast, dass wir mit dir leben dürfen und daraus unsere echte Freude schöpfen dürfen. Amen.